zur nationalen Strategie für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und zuerst hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Melis Segmen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir beraten heute eine Strategie in unserem Land, die es vorher nicht gab, und zwar für die Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich für das Gemeinwohl einsetzen und das zum Zentrum ihres unternehmerischen Handelns gemacht haben. Unsere Wirtschaft ist vielfältig, wir haben unterschiedliche Unternehmen und unterschiedliche Ansätze. Und eines davon sind die gemeinwohlorientierten Unternehmen und die Start-ups, die sich den sozialen Innovationen gewidmet haben. Unsere Welt ändert sich und alle Bereiche und in allen Bereichen geht die Transformation zügig voran. Und das erfordert oftmals auch gesellschaftliche Lösungen. Lösungen, die alle Schichten dieser Gesellschaft erreichen. Deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht und haben es geschafft, die erste nationale Strategie für diese Unternehmen auf den Weg zu bringen. Warum haben wir das gemacht? Diese Unternehmen haben oftmals ganz unterschiedliche Bedarfe, ganz unterschiedliche Finanzierungsbedarfe vor allen Dingen. Es sind komplett andere Strukturen. Und deswegen haben wir uns in der Strategie auf bestimmte Finanzierungsinstrumente geeinigt und auch darauf geeinigt, wie wir die Vergabe dieser Unternehmen in Zukunft regeln möchten. Wir nehmen das auf in unterschiedlichen Handlungsfeldern. Es gab einen Monitor im letzten Jahr und auch in diesem Jahr, wo zwei Punkte oftmals genannt wurden. Das ist einmal die Anschlussfinanzierung. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir beispielsweise das Invest-Zuschussprogramm öffnen wollen, weil diese Unternehmen oftmals Schwierigkeiten haben, Fremdkapitalgeber zu finden und wollen durch die steuerlichen Anreize viel mehr Menschen oder viel mehr Investorinnen und Investoren dafür gewinnen, auch in diese Unternehmen zu investieren. Aber was sind denn diese sozialen Innovationen? Wir sprechen oftmals sehr viel über Technik, darüber, wie wir zum Beispiel Produktion erneuern wollen, wie wir die Wirtschaft erneuern wollen. Es gibt aber eine ganz einfache gesellschaftliche Ebene, wie wir beispielsweise die Verkehrswende vorantreiben wollen. Es gibt Unternehmen, die stellen beispielsweise Mobilitäts-Apps her, angefangen von Carsharing bis hin zu digitalen Pflegediensten oder zu digitalen Medizinanwendungen. Ein ganz großer Bereich, der in der Umfrage auch benannt wurde, ist die Vergabe. Die ist teilweise immer noch sehr komplex und sehr schwierig, gerade für Menschen, die teilweise aus ehrenamtlichen Strukturen kommen. Und wir haben in der Start-up-Strategie diesen Punkt mit dem Ko-Innovationsplatz auch noch mal aufgegriffen. Ein Punkt ist mir noch wichtig an der Stelle. Frauen sind in diesem Bereich überdurchschnittlich vertreten als in anderen Bereichen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Angebote, die wir auf den Weg bringen, auch an die Bedarfe der Frauen anpassen. Angefangen von Gründerinnenzentren bis hin zu Coachings oder Mentoringprogrammen. Und das haben wir auch aufgegriffen mit Exist Women. Und umso wichtiger ist es, dass wir diese neue Förderlinie auch im nächsten Haushalt auch einbringen und damit echten gesellschaftlichen Fortschritt vorantreiben, und zwar mit Unternehmen, die sich soziale Innovation ins Zentrum ihres unternehmerischen Handelns gesetzt haben. Vielen Dank.
Nächste Rednerin für die Fraktion der CDU/CSU, Nadine Schön.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir Christdemokraten glauben daran, dass es nicht der Staat ist, der für alles eine Lösung bereitstellen muss. Wir glauben an die Problemlösungskräfte unserer Gesellschaft und dass die besten Lösungen dann entstehen, wenn Staat, Wirtschaft und Gesellschaft gut zusammenwirken. Wir glauben, dass es nicht sinnvoll ist, eine Lösung von oben vorzugeben, sondern wir denken den Staat von unten nach oben nach dem Subsidiaritätsprinzip. Wir glauben, dass die beste Lösung die ist, die vor Ort entwickelt wird. Wir sind der Meinung, dass der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft nicht einfach da ist, sondern dann entsteht, wenn Menschen sich engagieren, jeden Tag. Wir glauben an die Kraft der Innovation, dass Neues entsteht und Besseres entsteht, wenn man Kreativität und Leistungsbereitschaft verbindet und wenn man den Mut hat, Neues auf den Weg zu bringen. Und um all das geht es beim Thema soziale Innovationen, das wir heute in der Primetime des Deutschen Bundestags diskutieren. Soziale Innovationen sind wertvoll. Wie wertvoll? Das haben wir in den letzten Jahren vielfach gesehen. In der Corona-Krise, in den Flüchtlingskrisen. Denn große Krisen bringen sehr schnell neue Probleme auf die Bildfläche oder verstärken alte. Und darauf braucht es schnelle Antworten und konkrete Lösungen. Und soziale Innovationen nehmen auch die großen gesellschaftlichen Herausforderungen in den Blick. Den Bildungs- und den Pflegenotstand, den Kampf gegen häusliche Gewalt, die Bekämpfung des Klimawandels und seiner Folgen. Und das Internet, die digitale Vernetzung macht es möglich, dass Lösungsfinder schnell zusammenkommen und gemeinsam Lösungen entwickeln können. Und so sind in der Corona-Krise, vor allem auch im Rahmen der beiden größten Hackathons der Welt, die wir hier in Deutschland veranstaltet haben, nämlich Wir vs. Waldes und Update Deutschland, Lösungen entstanden, die tatsächlich schnell Probleme gelöst haben. Etwa krisenchat.de, ein Online-Portal, bei dem vor allem junge Menschen mit psychischen Problemen geholfen wird. Oder die Corona-School, die Lehramtsstudenten und Schüler verknüpft hat und deshalb vieles aufgefangen hat, was in den Elternhäusern nicht geleistet werden konnte. Es gibt Startups, die innovative Möglichkeiten finden, Plastik aus dem Meer zu fischen oder Ersthelfer bei Unfällen zu alarmieren. Und Frau Weidel, wenn ich eben schon Ihre Zwischenkommentare gehört habe, dass ich das immer noch ein monetärer, was Monetäres dabei rauskommen muss. Nicht für alles gibt es eine Lösung, mit der man Geld verdienen kann. Aber diese Lösungen tragen dazu bei, dass konkrete Probleme gelöst werden, die auch volkswirtschaftliche Effekte haben. Und deshalb sind sie so wertvoll. Nicht meckern, sondern machen. Das ist das Credo vieler unglaublich toller Menschen, die mit ihren Ideen, ihrem Engagement ganz wertvolle Dinge auf die Beine stellen. Und deshalb möchte ich an der Stelle Danke sagen für die vielen innovativen Kräfte in unserem Land, für ihre Kreativität und ihren Mut, Dinge anzupacken und besser zu machen. Aber mit Dank und Lob ist es eben nicht getan. Wenn wir wollen, dass sich in Deutschland noch mehr Social Entrepreneurs auf den Weg machen, dass ein solches Engagement nicht verpufft, dass aus einer guten Idee eine Innovation wird, diese Innovation skaliert wird und schließlich eine gesamtgesellschaftliche Innovation erzeugt wird, dann braucht es ein Gesamtkonzept, ein Ökosystem, eine Wirkungsorientierung und auch eine Wirkungsmessung. Es braucht Vernetzung und Transfer. Es braucht den Staat als Ankerkunde und als Türöffner. Und damit habe ich einige Stichworte genannt, die auch diese Strategie enthält und die ich durchaus positiv sehe. Ich habe allerdings aber auch ein paar Fragezeichen bei der Strategie. Ich finde in diesem Papier echt viele Absichtserklärungen und viele Prüfaufträge. Und ich frage mich, warum? Warum nicht mehr Mut? Schon wieder fehlen Kennziffern, die das Ganze überprüfbar machen. Das ist bei jeder Ihrer Strategie so. Und die meisten dieser Vorschläge sind auch nicht im nächsten Haushalt und auch nicht in den nächsten Jahren hinterlegt. Oder haben Sie das mit Ihrem Finanzminister vielleicht schon besprochen? Dann würden wir es gern sehen. Die Player, die Sie einbeziehen wollen, Sie sprechen von Bund-Länder-Vereinbarungen, von KfW-Programmen, von Bürgschaftsprogrammen. Haben Sie mit den Akteuren gesprochen? Ist das auf dem Weg oder ist das nur mal reingeschrieben worden? Der Social Impact Fonds, eine super Idee, aber der ist nicht neu. Es gibt von den G7-Staaten hat das jeder außer Deutschland. Das ist nämlich ein Fonds, aus dem die Vermögenswerte, die auf Konten übrig bleiben, wo Menschen gestorben sind, Vermögen hinterlassen, ohne dass sie eine Familie haben, gesammelt werden. Das wird in einem Fonds gesammelt. Daraus kann man etwas machen. Das haben Sie vor 2 Jahren angekündigt in Ihrem Koalitionsvertrag. Warum machen Sie das nicht einfach? Es hindert Sie doch niemand daran. Und ich stimme Ihnen zu, dass es viele bürokratische Hindernisse gibt für Startups insgesamt, aber eben auch für Social Startups. Und die können Sie doch, den können Sie doch begegnen. Machen Sie das Reallaborgesetz endlich. Nutzen Sie die Kompetenz des GovTech Campus und auch das Thema Vergabe anzupacken, das Sie ja richtigerweise in der Strategie adressieren. Und zum Schluss habe ich noch eine große Bitte. Wir haben ja eine Beauftragte der Bundesregierung für soziale Innovation. Das finde ich super. Sie ist allerdings im BMBF angesiedelt. Die Strategie läuft heute bei uns federführend im BMWK. Aber so what? Wenn das gut zusammengeht, dann finde ich das ja total richtig. Und das ist aber auch der Knackpunkt. Das Problem, dass wir neue Lösungen finden müssen, dass wir Wirkungskontrolle brauchen für neue Lösungen, dass wir das skalieren müssen, das haben wir ja in allen Bereichen, von der Sozialpolitik bis zur Bildungspolitik. Und deshalb habe ich die große Bitte, dass Sie in diesem Punkt wirklich mal mit allen Häusern zusammenarbeiten und keine Silos machen, sondern etwas mal ganzheitlich angehen. Wir müssen Wege finden, das, was funktioniert, groß zu machen, in die Systeme, ins Bildungssystem, in die Sozialsysteme, in die Arbeit der Wohlfahrtsverbände und Leistungserbringer zu integrieren. Nur dann verändert sich wirklich etwas. Und das ist es doch, was soziale Innovationen wollen, nämlich etwas Großes bewirken.
Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Sabine Poschmann.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Normalerweise bin ich kein Mensch, der zurückblickt. Aber bei diesem Thema lohnt es sich. Der Weg war weit zu dieser nationalen Strategie für soziale Unternehmen und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Seit 2015 beschäftige ich mich schon intensiv mit dem Thema, und die SPD-Fraktion hat damals unter dem Motto Vorsprung von Innovation 2015 nach Ansätzen gesucht, um unsere deutsche Wirtschaft zu stärken. Dabei hat sich die Förderung von sozialer Innovationspolitik herauskristallisiert. Innovationen neu denken war da schon die Devise, das heißt, soziale Innovationen und soziales Unternehmertum in den Fokus zu rücken. Was ist daran besonders, fragen sich viele. Bislang ist vor allen Dingen von technischen Innovationen die Rede. Das ist einfach, das versteht jeder. Zum Beispiel das E-Auto oder die Datencloud. Wir können aber angesichts der aktuellen Herausforderungen wie Klimakrise, demografischer Wandel, revolutionäre, sozialere Ideen gebrauchen. Lösungen, die nicht Symptome angehen, sondern die Überwindung gesellschaftlicher Probleme. Grob gesagt ist das das Ansinnen von Sozialunternehmen. Der Mehrwert für die Gesellschaft, das Gemeinwohl stehen dabei im Vordergrund. Der Gewinn Ihres Unternehmens ist dabei zweitrangig, und das ist vielleicht der Unterschied. Geht es darum, seinen Gewinn zu maximieren, muss man schauen, was sich verkaufen lässt, eventuell der 10. Schokoriegel, also oftmals Altes oder Neues, wes Altes in neuen Schläuchen. Steht das Geld aber nicht an erster Stelle, denkt man anders. Eventuell fragt man sich, was unsere Gesellschaft wirklich braucht. Und darin liegt das große Potenzial. So gibt es Unternehmen, die Plastikmüll in der Natur auf der ganzen Welt zum fairen Lohn sammeln, sortieren und wieder in den Kreislauf bringen. Oder Discovering Hands, die die besondere Begabung von Frauen mit einer Sehbehinderung bei der Brustkrebsfrüherkennung einsetzen. Was ist seit 2015 passiert? Die Begriffe nicht-technische und soziale Innovationen wurden in Förderprogramme aufgenommen. Der Interessenverband SEND hat sich gegründet. Der Bundestag hat einen Beschluss zur Stärkung der Branche gefasst. Hochschulen haben Studiengänge ins Leben gerufen. Förderprogramme, zum Beispiel Beratungsleistungen, werden angeboten. Eigene Referatsstrukturen im BMWK und BMBF wurden geschaffen. Viel mehr Öffentlichkeit und. Dennoch hinken wir im EU-Vergleich hinterher. Und das, liebe Frau Schön, liegt zum großen Teil daran, dass Ihr Wirtschaftsminister Altmaier das Ganze verschlafen hat. Wir müssen also einen Zahn zulegen. Deshalb kommt die nationale Strategie genau richtig. Um das Querschnittsthema richtig anzugehen, braucht es eine ressortübergreifende Herangehensweise. Professor Howald, Direktor der Sozialforschungsstelle aus meiner Heimatstadt Dortmund und Experte auf diesem Gebiet, bezeichnet die Strategie als Meilenstein der Innovationspolitik. Daher vielen Dank an den Staatssekretär Sven Giegold und die Beauftragte für soziale Innovation Sarah Brun. Durch sie nimmt das Thema jetzt hoffentlich Fahrt auf. Und natürlich müssen wir zügig an der Umsetzung arbeiten. Wir dürfen nicht nur Begriffe in Programme schreiben, sondern wir müssen auch jetzt für Wirkung sorgen. Wir sollten nicht nur über eine Gesellschaftsform reden, sondern müssen jetzt auch mal die Entscheidung treffen. Und wir sollten Gelder auf verwaisten Konten nicht den Banken zuführen, sondern für soziale Zwecke nutzen. Um voranzugehen, müssen alle mitgehen. Niemand wird bei dieser Strategie benachteiligt. Im Gegenteil, es geht darum, einen Wirtschaftszweig zu fördern, der Probleme angeht, die der Staat sonst lösen müsste. Das befreit den Bund nicht von seinen Aufgaben, aber es entlastet. Gleichzeitig werden Unternehmen aufgebaut und Arbeitsplätze geschaffen. Also, meine Damen und Herren, eine klassische Win-Win-Situation oder, wie wir in Dortmund sagen, da haben wir alle was von. Dranbleiben lohnt sich. Herzlichen Dank.
Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Dr. Malte Kaufmann.
Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bürger! Wenn die Ampelregierung heute eine nationale Strategie für soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen vorlegt, müssen wir alle ganz genau hinschauen. Und zwar allein schon aus der Erfahrung heraus, dass sich bislang jede vermeintliche Strategie dieser Regierung als Desaster für Deutschland entpuppt hat. Ihr Strategiepapier ist geradezu ein Musterbeispiel dafür, warum es mit unserem Land wirtschaftlich und gesellschaftlich bergab geht. Das Wort sozial taucht in Ihrem Papier über 200 Mal auf, aber das Wort Marktwirtschaft kommt nur zweimal vor. Und man liest immer wieder von dem Lieblingswort der Grünen, nämlich Transformation. Transformation, Transformation, das ganze Land soll transformiert werden, und zwar in Wirklichkeit weg von der Marktwirtschaft hin zu einer staatlichen Planwirtschaft. Man könnte auch sagen, zum Ökosozialismus. Und ich zitiere mal nur einige wenige Punkte, auch für die Zuschauer, denn die können das sonst vielleicht nicht glauben. Sie wollen sozial-ökologische Wertschöpfung generieren. Sie wollen Nachwuchsgruppen in der sozial-ökologischen Forschung fördern, die sich, und jetzt genau zuhören, um solidarische Landwirtschaft als sozial-innovative Organisationsform kümmern sollen. Für mich klingt das sehr stark nach LPG im Stil der DDR, meine Damen und Herren. Das wollen Sie. Wir lehnen das komplett ab. Und Sie werden scheitern mit dieser Strategie. Und natürlich machen Sie auch Front gegen das Auto. Sie wollen nämlich, und das steht auch in dem Pamphlet drin, Steigerung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Mobilitätswendemaßnahmen. Und ich übersetze das mal, was das bedeutet. Im Klartext wollen Sie als Regierung den Bürgern das Auto wegnehmen. Und natürlich auch das finanziert mit dem Steuergeld der Bevormundeten, also von Ihnen, liebe Bürger. Die Forderung nach der einzig echten sozialen Innovation, die wir schon seit Jahren als AfD gestellt haben, nämlich nach mehr direkter Demokratie, nach Schweizer Vorbild, das lassen Sie geflissentlich weg in Ihrem Papier. Stattdessen ist es Ihnen besonders wichtig, Ihre sogenannten sozialen, vielleicht sollte man hier eher von sozialistischen Innovationen sprechen, gleichzustellen mit echten Innovationen, also mit Erfindungen aus dem technisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Und das ist wirklich dreist. Da fragt man sich doch, was soll das alles? Warum lassen Sie die Menschen nicht einfach selbst entscheiden, wohin sich unsere Gesellschaft entwickeln soll? Warum vertrauen Sie nicht den bewährten Prinzipien unserer sozialen Marktwirtschaft? Mit dem Erfolg der Unternehmen kamen über viele Jahre hinweg positive gesellschaftliche Veränderungen, allein schon dadurch, dass der Wohlstand immer breitere Bevölkerungsschichten erfasste. Damit ergaben sich für die Menschen in unserem Land im Laufe der Jahre ganz neue Möglichkeiten des Wohnens, des Arbeitens, des Reisens, der Freizeit, letztlich der gesamten Palette der gesellschaftlichen Teilhabe. Und zwar ohne, dass eine ideologisch verblendete Regierung sie in irgendeine Richtung gezwungen hat, von ganz alleine. Und sowas nennt man übrigens Freiheit, meine Damen und Herren. Freiheit, ein Begriff, der weiten Teilen dieser Regierung absolut fremd ist. Das hat man insbesondere gesehen bei den unsäglichen Corona-Zwangsmaßnahmen, die Sie verhängt haben. Sie haben total den Kompass verloren. Die Erfolgsgeschichte unseres Landes nach dem Zweiten Weltkrieg wurde maßgeblich vorangetrieben von Politikern, die aus den vorangegangenen dunklen Zeiten die richtigen Schlüsse gezogen hatten. Freiheit statt Unterdrückung, Vernunft statt Ideologie. Das waren für Konrad Adenauer, Ludwig Erhard und auch Franz Josef Strauß und viele andere die Leitlinien, an denen sie sich orientiert haben. Und genau damit wurde Deutschland erfolgreich. Das Wirtschaftswunder war eine Folge kluger Politik. Die Regierung setzte die richtigen Rahmenbedingungen, nämlich Freiheit und Vernunft. Und diese trafen dann auf deutsche Tugenden wie Fleiß, Genauigkeit, Erfindertum und Qualitätsbewusstsein. Und als Basis das christliche Menschenbild, das den Menschen als ein von Gott geschaffenes und geliebtes Individuum betrachtet, das seine Entscheidungen in Freiheit und mit Verantwortung selbst trifft. Sozialer Fortschritt war die logische Folge davon, ohne dass man für vermeintliche soziale Innovationen Steuergeld ausgeben musste. Und weil Sie Ihrem ganzen Unsinn offenbar selbst nicht zurecht trauen, wollen Sie dann auch noch den weltweit am meisten anerkannten Faktor für die Messung von Wirtschaftskraft aushebeln, nämlich das BIP, das Bruttoinlandsprodukt. An seine Stelle sollen irgendwelche neuen Indikatoren treten, wachsweich und beliebig, eben gerade so, dass Sie den Bürgern dann später einreden können, ihr Wohlstand sei doch immens gewachsen, obwohl sie im Geldbeutel täglich das genaue Gegenteil sehen. Von so einem Unsinn können sich freiheitlich orientierte Bürger nur mit Grauen abwenden, meine Damen und Herren. Die Menschen in unserem Land wollen nicht diesen linksgrünen, paternalistischen, dirigistischen, planwirtschaftlichen Staat, bevormundenden Staat, der in die Familien und die Unternehmen überall hineinregiert. Sie wollen ihr Leben selbst bestimmen in Freiheit und Wohlstand. Und ich bin froh, dass nächste Woche in Bayern und Hessen die Wähler schon in Kürze die Gelegenheit haben, ein starkes Signal hierfür zu setzen und ihre planwirtschaftliche Politik abzuwählen. Meine Damen und Herren, wir als AfD, wir stehen felsenfest zur sozialen Marktwirtschaft. Und ich habe den Eindruck, auch nach den Reden, die ich bisher gehört habe von allen Fraktionen, dass wir die letzten Verfechter hier im Bundestag der sozialen Marktwirtschaft sind. Haben Sie herzlichen Dank.
Nächste Rednerin für die Bundesregierung ist die Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, an dem Redebeitrag eben hat man gemerkt, dass die AfD sich scheinbar noch nie mit Sozialunternehmen und sozialen Innovatoren unterhalten hat und dass das Vertrauen in die Kraft, Lösungen für unsere Gesellschaft zu finden, bei den Einzelnen und auch in der Zivilgesellschaft liegt, also privat hier vor Staat geht. Das haben Sie noch nicht verstanden. Gut, dass die anderen Parteien dafür kämpfen. Ja, im Sommer habe ich eine junge Unternehmerin kennengelernt und sie hat eine tolle Idee in die Tat umgesetzt. Für Paare, die ungewollt kinderlos bleiben, sie nützt künstliche Intelligenz. Für eine individuellere Therapie, für mehr Erfolg. Und deswegen zahlen die Paare auch erst, die Eltern erst, wenn das Baby da ist. Und warum erzähle ich das? weil es ein klasse Beispiel ist, wie soziale Innovation mit technologischer Innovation Hand in Hand geht. Mit einem Riesenmehrwert für die Paare, aber auch für eine Gesellschaft wie uns, die nämlich immer älter wird. Und die Gründerin, sie hat Glück gehabt. Sie hat Unterstützung gebraucht, gesucht und gefunden, aber das ist eben nicht an der Tagesordnung. Wie viele großartige Ideen bleiben bei uns auf der Strecke, weil finanzielle Hürden zu groß sind, weil Förderaufrufe soziale Innovation noch zu wenig berücksichtigen, weil der Rahmen nicht passt. Und das wird sich jetzt ändern. Erstmals haben wir eine nationale Strategie für soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Erstmals fördern wir gezielt ihre Kraft auf Antworten auf bestehende soziale Herausforderungen zu finden, innovative Unternehmen, die diese Antworten finden. Denn zu einem modernen, zukunftsfähigen Land gehören Sie dazu, meine Damen und Herren. Was machen wir? Was machen wir? Wir schaffen Zugang, wo vorher keiner da war. Wir öffnen unsere Förderprogramme für soziale Innovationen. Exemplarisch wohlgemerkt sind das 1 Milliarde Euro, auf die man sich jetzt bewerben kann. Zweitens, in knapp 2 Wochen geht es los mit der bundesweiten Plattform für soziale Innovationen. Und bereits gestartet ist unser Wettbewerb Gesellschaft der Innovationen an den Hochschulen und Gründerzentren. Im November kommt unsere Impact Challenge dazu, 12 Millionen Euro für frische Ideen von Studierenden, aber auch Doktoranden und Postdocs. Wir wollen insgesamt mehr Start-ups, insbesondere auch mehr Social Start-ups. Wir denken überall die sozialen Innovationen mit in der Zukunftsstrategie für Forschung und Innovation, auch bei der DATI. Beim DATI-Piloten funktioniert es nämlich schon. Und soziale Innovationen, sie erhalten den Stellenwert, den sie verdienen in unserer Innovationspolitik und auch in unseren Debatten. Sie sind kein Randthema. So ein Kleinreden sozialer Innovation, es muss aufhören. Wir brauchen sie genauso wie technologische Innovationen. Entscheidend ist, dass technologischer Fortschritt und gesellschaftlicher Fortschritt zusammengedacht werden. Und deswegen ist es gut, dass wir endlich die SIGO-Strategie haben. Ich danke der Beauftragten für soziale Innovation bei uns im Ministerium, Sarah Brun. Sie hat es nämlich schon mal selbst gemacht. Sie weiß, worüber sie spricht, und darauf können wir aufbauen. Ich danke aber auch allen anderen, die mitziehen, auch hier im Haus. Die SIGO-Strategie, sie ist ein Schrittmacher, sie ist ein Fortschrittmacher, meine Damen und Herren.
Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Dr. Petra Sitte.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Sozialunternehmen, wir haben es schon gehört, leisten wichtige Beiträge für unsere Gesellschaft und ihren Wandel. Damit füllen sie oft Lücken, von denen wir teilweise vorher gar nichts wussten. Sie bieten neuartige Dienstleistungen an, sie sind also im besten Sinne innovativ. Hier arbeiten meist junge Menschen, und an den Gründungsteams sind oft Frauen beteiligt. Viel häufiger als im Rest der Wirtschaft. Geht doch. Sozialunternehmen widmen sich oft Nachhaltigkeitsthemen in Umwelt- oder im Recyclingbereich, bei der Einsparung von Ressourcen und Rohstoffen. Sie sind mit Integrationsaufgaben aktiv und insbesondere für sozial Benachteiligte, für Migrantinnen und Migranten, bei der Qualifizierung und Unterstützung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Also das Feld der Sozialunternehmen ist groß und es wächst seit Jahren, und wir begrüßen deshalb ausdrücklich, dass diese Strategie vorliegt. Wir haben selbst unseren ersten Antrag dazu 2012 gestellt. Also man braucht einen langen Atem. Die Koalitionsregierung, Die Koalitionsregierung hat nun eine Strategie für gemeinwohlorientierte Unternehmen vorgelegt, und das hatten die Unternehmen ja auch schon ziemlich lange gefordert. Wir haben auch dazu schon in der letzten Wahlperiode den Bundestag eingeladen. Damals sind von 711 Abgeordneten genau 0 gekommen. Es waren 3 Abgeordnete, die eingeladen hatten, von den Grünen, von der Linken und von der FDP. Man staune. Manche der vielen anderen Strategien dieser Regierung, Aktionspläne, Roadmaps und so weiter, sind ja oftmals ziemlich vage. Aber ich muss schon sagen, bei dieser Strategie steht auch einiges handfeste und konkrete Dinge. Sie wollen die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an Sozialunternehmen erleichtern. Prima. Das finde ich also wirklich eine gute Idee. Aber dann ändern Sie jetzt bitte auch umgehend die Vergabeordnungen mithin. Ist die öffentliche Hand die größte Auftraggeberin des Landes? Eine Vergabe anhand sozialer und ökologischer Standards auf kleine Unternehmen zugeschnitten, ja, auch das begrüße ich. Aber das muss jetzt konkret rübergekommen und entwickelt werden. Sie wollen eine neue Rechtsform für die Unternehmen prüfen, insbesondere deshalb, weil Sie ja nicht auf Gewinn abzielen. Sie hatten diese Prüfung schon vor 2 Jahren im Koalitionsvertrag angekündigt. Nun hoffe ich, dass nicht wieder 2 Jahre ins Land gehen. Und natürlich begrüßen wir auch, dass Sie Genossenschaften das Leben vereinfachen wollen. Erst recht unterstützen wir, tatsächlich steht das da drin, ich staune, dass neue Gemeinnützigkeit für Wohnungsunternehmen auf den Weg gebracht werden soll. Wir haben dazu in der letzten Wahlperiode umfangreiche Antragstellungen bereits gemacht. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Sie da ein bisschen abschreiben. Als letztes, in gemeinwohlorientierten Unternehmen arbeiten viele junge Menschen, meist für wenig Geld. Sie investieren ihre Ersparnisse und gehen oftmals ein hohes persönliches Risiko ein. Sie arbeiten an Stellen, an denen der Staat eben nicht liefert und der Markt nicht liefern kann oder nicht liefern will. Aber Sozialunternehmen sollten eben ausdrücklich nicht als kostengünstige Aushilfe für die öffentliche Hand herhalten. Sie brauchen deshalb, und das liegt dann schon in unserer gemeinsamen Verantwortung, verlässliche Perspektiven. Daher verdienen diese Unternehmen Zugang zu Förderprogrammen, und auch das muss so schnell wie möglich geschehen. Den Kollegen der Koalition dürfte nunmehr aufgefallen, die Linke hat größtes Interesse, dass diese Strategie auch wirklich umgesetzt wird. Also nicht erschrecken, wenn ich Ihnen heute verspreche, dass wir dranbleiben werden. Danke.
Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Marlene Schönberger.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktionen! Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich global immer weiter. Wohnen, Essen, Teilhabe für viele kaum bezahlbar. Stürme, Waldbrände und Überschwemmungen müssten eigentlich auch den Letzten verdeutlicht haben, dass die Klimakrise längst Realität ist. Es ist vollkommen klar, durch individuelles Handeln lassen sich diese Krisen nicht bewältigen. Unsere Gesellschaft muss sich verändern, unsere Wirtschaft muss sich verändern. Nachhaltiges Wirtschaften wird zum Muss. Und die sozial-ökologische Transformation ist die Aufgabe dieser Koalition und eine Herausforderung, der wir uns ressortübergreifend stellen. Soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen sind dabei ein wichtiger Baustein. Diese nehmen die Ministerien für Wirtschaft und Klimaschutz sowie für Bildung und Forschung nun gemeinsam in den Fokus. Bürgerenergiegenossenschaften bieten neue Ansätze zur Bekämpfung der Klimakrise, und zwar so, dass die Menschen vor Ort profitieren. Projekte der solidarischen Landwirtschaft leisten einen Beitrag zu gesunder und regionaler Ernährung. Sie fördern bäuerliche Strukturen und ermöglichen Menschen neue Bildungs- und Erfahrungsräume. Wohnungsbaugenossenschaften und Mehrgenerationenhäuser sorgen für bezahlbare Wohnungen in der Stadt und halten diese Gesellschaft zusammen. Sie alle werden sich auf einer neuen Plattform für soziale Innovationen begegnen, sich vernetzen und austauschen können. Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten sollen transparenter gemacht werden. Auch eine Änderung der Vergabekriterien ist Teil der Strategie. Wir werden zukünftig bei der öffentlichen Beschaffung und Vergabe sozial innovative und ökologische Kriterien stärken. Soziale Innovationen entstehen im Dialog zwischen Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Deshalb ist es so wichtig, dass diese vorliegende Strategie die Forschung mitdenkt. Es braucht Erkenntnisse darüber, wie welche sozialen Innovationen wirken, wie sie Gesellschaft gestalten. So geht wissenschaftlich fundierte sozial-ökologische Transformation. Liebe Kolleginnen, diese Strategie kann erst ein Anfang sein, und wir müssen in die Umsetzung kommen. Natürlich bedürfen diese vielen Maßnahmen finanzieller Unterfütterung. Und weil das Finanzministerium, wie wir wissen, auf die schwarze Null setzt und viele der Vorschläge für mehr finanzielle Spielräume ausgeschlagen hat, die Streichung von klimaschädlichen Subventionen wäre hier eine Möglichkeit gewesen, müssen unkonventionelle Wege der Finanzierung gefunden werden. Die Idee ist nun, auf die Guthaben sogenannter verwaister Konten zurückzugreifen, also Geld auf Konten, die niemandem mehr zugeordnet werden können. Und ich bin gespannt auf den Entwurf, wie dieses Geld rechtssicher für das Gemeinwohl, für soziale Innovationen verwendet werden kann. Unsere Gesellschaft muss gerechter, solidarischer, klimaneutral werden. Und das ist eine Aufgabe, die zugegebenermaßen groß ist, aber zu essentiell, um sie nicht mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln anzugehen. Soziale Innovationen sind ein Baustein der sozial-ökologischen Transformation, aber einer, den wir nutzen müssen. Danke.
Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Tilman Kuban.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, es braucht gemeinwohlorientierte Unternehmen im sozialen Sektor. Und ja, es ist richtig, dass wir sie unterstützen. Denn sie leisten einen erheblichen Beitrag für unsere Gesellschaft. Sie bringen Ideengeber zusammen und entwickeln neue Produkte. Und deswegen sagen wir all den Machern Danke. Weil diese Macher es sind, die es schaffen, Überschusswaren oder Produkte mit einem falschen Label für Menschen, die weniger Geld haben, auszugeben, bevor sie weggeworfen werden, weil sie es schaffen, Lernferien als Bildungsprogramm anzubieten für Kinder, die ansonsten in diesen Ferien nichts erlebt hätten, und weil sie es schaffen, wie in meiner Heimatstadt, ein soziales Kaufhaus auf den Weg zu bringen bei Labora, wo Secondhand-Ware angeboten wird und Menschen für den ersten Arbeitsmarkt qualifiziert werden. Das sind alles lohnenswerte Unternehmungen, und die müssen wir unterstützen. Und dafür braucht es auch eine Förderung, weil sie vor einer schwierigen Finanzierung stehen. Aber die Frage ist, wie wir diese Förderung ausgestalten. Und wenn ich in Ihrer Strategie lese, dass Sie eine neue Beratung in Innovations- und Gründerzentren aufbauen wollen, umfangreiche Indikatorensets einführen, neue wissenschaftliche Expertengremien implementieren und teure Qualifizierungsmaßnahmen fürs Beratungspersonal schaffen wollen, dann klingt das ehrlicherweise für mich wie ein Konjunkturprogramm für alle Berater in dieser Republik, aber nicht wie eine unbürokratische Hilfe für den sozialen Sektor, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn die Bürokratie bei der Beantragung darf am Ende nicht den Nutzen der Förderung überschreiten. Dann wäre am Ende nämlich keinem gemeinwohlorientierten Unternehmen geholfen. Und ich möchte Sie auch daran erinnern, dass es durchaus auch Sorgen bei Unternehmen gibt, die sich im Markt bewähren müssen. Und wir sind alle hier gefordert, nicht den Hauch eines Gegenpols zuzulassen und Unternehmungen gegeneinander auszuspielen, weil wir alle einen Auftrag haben, nicht die Spaltung in der Gesellschaft weiter voranzutreiben, sondern zu überwinden. Und jedes Unternehmen leistet einen Beitrag für das Allgemeinwohl, sei es mit einem besonderen Zweck im sozialen Sektor oder sei es auch als gewinnorientiertes Unternehmen mit der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Finanzierung unseres Sozialsystems. Und deswegen haben wir die große Verantwortung, nicht die Unternehmen in gute und schlechte Unternehmen einzuteilen, sondern beide Unternehmungen haben unsere Unterstützung verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben bei der Förderung auch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass nicht ein neuer staatlich alimentierter Wirtschaftsbereich entsteht, der dafür genutzt wird, vorpolitische oder politische Vorfeldorganisationen zu implementieren, wie wir es bereits beispielsweise auch im Transformationsbereich gesehen haben. Und auch an die Adresse des federführenden Wirtschaftsministeriums sage ich sehr deutlich, wir werden genau hinschauen, wer bekommt hier eine Förderung und wer bekommt keine Förderung, weil wir uns ein neues Family and Friends Programm fürs Habeck-Ministerium nicht erlauben können. Einen solchen Vertrauensverlust können wir uns in dieser Republik kein zweites Mal erlauben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber was mich wirklich ärgert, ist, dass Sie sich hier heute hinstellen, Frau Poschmann, und erklären, jetzt wird die große Förderung für den sozialen Sektor ausgerufen. Aber gleichzeitig kürzen Sie bei den Freiwilligendiensten und im Kinder- und Jugendplan. Für Sie noch einmal die Zahlen zur Erinnerung. Bei den Freiwilligendiensten will Ihre Ampel 25 Millionen sparen, bei dem Bundesfreiwilligendienst sogar 53 Millionen. Damit sind 25.000 Plätze in sozialen Einrichtungen gefährdet. Beim Kinder- und Jugendplan, der dafür sorgt, dass Jugendfeuerwehren, dass Pfadfinder, dass Sportverbände hier mithelfen können, dass junge Menschen sich zusammenfinden und zusammen etwas Gemeinsames erleben, aber auch zusammen etwas Gemeinsames erarbeiten und entwickeln können, wollen Sie 44,6 Millionen einsparen. Und genauso hat es Hubertus Heil ja angekündigt, dass er bei der Berufsberatung der unter 25-Jährigen, gestern ein bisschen zurückgerudert, wollte er als erstes im Haushalt 24 400 Millionen einsparen und bis 2028 noch einmal bis zu 900 Millionen kürzen. Sie verunsichern eine Branche, die seit über 20 Jahren eine sehr erfolgreiche Arbeit macht in den Netzwerken, und das lassen wir am Ende nicht zu. Und wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, wir wollen soziale Innovationen fördern und mit der nationalen Strategie groß auffahren, aber Sie reißen mit Ihrer undurchdachten Sparpolitik alle Mauern ein, dann helfen Sie am Ende nicht dem sozialen Sektor und auch nicht der erfolgreichen Arbeit der vielen derjenigen, die sich dort seit vielen Jahren engagieren. Sorry, aber diese Politik, jetzt stellen Sie sich hin und sagen, warten Sie mal ab. Sorry, aber diese Politik, die Sie machen, Sie verunsichern eine ganze Branche über Monate. Das erinnert mich ehrlicherweise an die Feuerteufel, erst den Brand legen und dann den Rettungshelden spielen. Das hat mit Stabilität und Sicherheit nichts zu tun, und das sorgt nicht dafür, dass diejenigen, die einen guten Start ins Leben auch benötigen, unsere Unterstützung verdienen. Vielen herzlichen Dank.
Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Lena Werner.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Zuschauerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geschätzter Herr Kollege Kuban, ich bin zwar neu, aber meines Wissens nach machen wir im Parlament den Haushalt, und der wird erst im November verabschiedet. Deswegen haben wir noch keine Kürzung gemacht und sind noch in den parlamentarischen Verhandlungen. Wir wollen die Gründungskultur stärken, Netzwerke ausbauen, die öffentlichen Vergaben zugänglicher machen, Finanzierungen und Förderinstrumente bedarfsgerecht optimieren, Forschung ausbauen und den Zugang zu Daten verbessern. Das alles haben wir diese Woche schon einmal gehört. Am Mittwoch erst haben wir genau hier über den ersten Fortschrittsbericht der Start-up-Strategie der Bundesregierung gesprochen, der zeigt, dass sich in diesen Bereichen schon vieles bewegt. Heute aber geht es ganz konkret um soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Und es ist kein Zufall, dass wir hier sehr viel Überschneidung mit der Start-up-Strategie haben, denn die beiden Themen hängen eng miteinander zusammen und stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Social Entrepreneurship ist ein wichtiger Teil des Start-up-Ökosystems. Rund 40% aller Gründerinnen rechnen sich dem Social Entrepreneur-Bereich zu. Warum braucht es dann überhaupt noch eine eigene Strategie für soziales Unternehmertum? Ganz einfach. Gemeinwohlorientierte Unternehmen haben nicht die Gewinnmaximierung als Ziel, sondern legen ihren Fokus auf den positiven Impact auf die Gesellschaft und unsere Umwelt. Das unterscheidet sie maßgeblich von vielen Start-ups und den meisten bestehenden Unternehmen. Sie bieten oft unkonventionelle und neue innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit. Nur sind die Anforderungen auch aufgrund der besonderen Strukturen der Unternehmen oftmals noch herausfordernder. Viele Unternehmen sind gemeinnützig. Klassische Finanzierungsmöglichkeiten greifen nicht, weil die Unternehmen oft nicht gewinnorientiert handeln. Die Gründung eines Sozialunternehmens ist oft langwierig und bürokratisch. Es mangelt an ausreichenden Gründungszentren, insbesondere im ländlichen Raum. Aber besonders für den ländlichen Raum sind soziale Unternehmen extrem wichtig. Fragen zur Teilhabe, gleichwertige Lebensbedingungen, Mobilität und eine gerechte Gesundheitsversorgung beschäftigen hier viele Menschen, so auch in meinem Wahlkreis in der Eifel. Dafür bieten soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen die entsprechenden Lösungen. Dazu zählen zum Beispiel Zentren zur Lebensmittelversorgung, für Dienst- und Versorgungsleistungen und für den gemeinsamen Austausch, Mobility-Hubs, die ÖPNV und BürgerInnenbusse und Ladeinfrastruktur zusammendenken oder Plattformen, meistens online, auf denen sich KommunalpolitikerInnen, UnternehmerInnen, Vereine und BürgerInnen einfach vernetzen können. Diese Angebote haben aber nicht nur den Vorteil, dass sie Lösungen für individuelle Herausforderungen bieten. Sie tragen auch positiv zur gesellschaftlichen Entwicklung bei, denn die Menschen vor Ort werden direkt in die Vorhaben mit einbezogen, können oft mitgestalten und selbst aktiv werden. Das schafft Transparenz und Vertrauen. Und so stärken gemeinwohlorientierte Unternehmen auch das Miteinander vor Ort. Daher ist mir wichtig, dass gerade im ländlichen Raum die Entwicklung und aktive Förderung von Social Entrepreneurship gezielt angestoßen wird. Hier gibt es bereits gute Ansätze in der Strategie, aber ich sehe da noch ein bisschen mehr Potenzial, beispielsweise mit einer gezielten Förderung von gemeinwohlorientierten Innovation Hubs, gerade für den ländlichen Raum. An dieser Stelle einmal noch ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die sich mit gemeinwohlorientierten Unternehmen und sozialen Innovationen bereits jetzt schon auf den Weg gemacht haben, unser Leben auf den vielen verschiedenen Ebenen zu verbessern. Liebe Kolleginnen, wir befinden uns mitten im Transformationsprozess hin zu einer klimaneutralen, nachhaltigeren und digitalen Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu kommen weitere gesellschaftliche Herausforderungen wie der demografische Wandel und der bröckelnde soziale Zusammenhalt. Die Transformation kann nur gelingen, wenn wir faire und nachhaltige Lieferketten schaffen, unsere Produktionsprozesse klimaneutral gestalten, neue sozial innovative Produkte und Geschäftsmodelle schaffen und dabei nicht die Schwächeren in unserer Gesellschaft vergessen. Soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen setzen genau hier an. Deswegen ist es gut und wichtig, dass die Bundesregierung jetzt endlich diese Strategie mit konkreten Handlungsfeldern auf den Weg bringt, um die strukturellen Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientierte Unternehmen zu verbessern. Wichtig ist auch, dass diese Maßnahmen jetzt schnell angegangen werden und wir bald konkrete Ergebnisse und Verbesserungen sehen können. Darauf werden wir auch hier achten. Und zum Abschluss noch der Hinweis: Innovation heißt nicht immer technologische Disruption. Innovation kann auf soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Teilhabe ausgerichtet sein. Und genau dafür stehen Social Entrepreneurs. Vielen Dank.
Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Nicole Bauer.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gründern ermöglichen, eine bessere Zukunft zu bauen. Das ist die Essenz der nationalen Strategie für soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Es geht darum, dass der Staat den Gründerinnen und Gründern nicht mehr im Weg steht. Es geht um die Freisetzung von echter Innovationskraft für die Zukunft unseres Landes. Und es geht um den Impact der nachhaltigen Transformation, der Digitalisierung und dem demografischen Wandel. Im Mittelpunkt der Strategie steht aber auch der positive Impact in den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und das ist auch dringend notwendig, denn die wirtschaftliche Lage ist ernst. Und deshalb gehen wir in die Offensive. Wir forcieren eine ganze Palette von Maßnahmen und Initiativen zur Stärkung unserer heimischen Wirtschaft. Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz beispielsweise haben wir die Weichen gestellt für eine gesteuerte Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt. Denn unsere Unternehmen suchen händeringend, landauf, landab nach Arbeitskräften und Fachkräften. Die Start-up-Strategie und das Zukunftsfinanzierungsgesetz ermöglicht Gründerinnen und Gründern, Digitalisierung, Entbürokratisierung und Internationalisierung einen besseren Zugang zum Kapitalmarkt. Und das Wachstumschancengesetz wird die Liquidität unserer Unternehmen verbessern und Investitionen in die Zukunft unseres Landes anregen. Meine Damen und Herren, die vorliegende Strategie ist somit nur ein weiterer Baustein dabei. Denn Social Entrepreneurs sind eine Stütze für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Sie schaffen Arbeitsplätze und Wachstum. Social Entrepreneurship bedeutet im Übrigen nicht, wie manche heute hier schon suggeriert haben, dass solche Unternehmen keinerlei Gewinne einfahren dürfen. Ganz im Gegenteil. Social Entrepreneurs reden den Markt nicht schlecht. Sie nutzen die Innovations- und Gestaltungskraft unseres Marktes, um die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern. Dabei können sie sich stets auf uns freie Demokraten verlassen. Und im Übrigen, wussten Sie, dass mehr als die Hälfte der Sozialunternehmer weiblich ist? Das freut mich ganz besonders. Aber es macht auch manche Herausforderungen im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch viel deutlicher. Ja, zum Beispiel der fehlende Mutterschutz für Selbstständige. Auch daran arbeiten wir bereits. Aber meine Damen und Herren, lassen Sie uns bitte in Zukunft Wirtschaftspolitik und Familienpolitik viel enger zusammendenken und stärker verzahnen. Denn Familien sind das Fundament für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg. Vielen Dank.
Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Andreas Audretsch.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, was brauchen wir, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, um wirtschaftlich Zukunft schaffen zu können? Wir brauchen zum einen die großen Unternehmen, wir brauchen die Autoindustrie, wir brauchen die Chemieindustrie, wir brauchen die Stahlindustrie. All das ist klar und all das ist ausführlich besprochen. Was wir aber auch brauchen, ist Innovation in viel kleineren Zusammenhängen, sind die, die jeden Tag daran arbeiten, die kleinen Schritte nach vorne zu tun, um das zu entwickeln, was wir dann auch im Großen später sehen werden. Wir brauchen die kleinen Orte, wo das entwickelt wird, was andere größere später unternehmen. Und deswegen ist es so richtig, dass wir uns auf die fokussieren, auf Start-ups, auf kleine, auf gemeinwohlorientierte Unternehmen, weil genau da passiert diese Innovation. Und es wird immer wieder versucht, einen Widerspruch herzustellen, auf der einen Seite zwischen den Start-ups, die die Innovation schaffen, und auf der anderen Seite zwischen Gemeinwohlorientierung. Und Herr Kuban, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass in dem, was Sie gesagt haben, genau das mitschwingt, dass Sie immer noch denken, das ist eine kleine Nische, dass Sie immer noch denken, das ist nice to have, das ist so ein Add-on, was man in der Wirtschaft irgendwie auch noch haben können. Das ist falsch. Und deswegen ist es gut, dass wir als Bundesregierung jetzt genau das machen, dass wir diese Dinge zusammendenken, weil 40% der Start-ups sind gemeinwohlorientiert. Die haben sich genau das vorgenommen. Und das stellen wir jetzt in den Mittelpunkt. Sozialer Anspruch, Innovation und gleichzeitig die Triebfeder zu sein für die großen Unternehmen gehört zusammen. Und das fließt ein in diesen Strategien. Und deswegen ist es richtig, dass wir das jetzt gemeinsam auf den Weg bringen. Und ehrlich gesagt ist das sogar ein konservativer Gedanke. Wir haben mal sehr viel geredet über so Fragen wie ehrbare Kaufmänner und ehrbare Kauffrauen. Weniger waren es damals, aber sie waren da, weil die die Gesellschaft im Blick hatten, schon immer im Gesellschaft die Gesellschaft im Blick hatten. Die haben sich darum geschert, was in der Region passiert, was an sozialen Unternehmen, was dort möglich gemacht werden kann. Und daran knüpfen wir an. Die soziale Marktwirtschaft ist genau in diesem Zusammenhang entstanden. Deswegen ist es jetzt richtig, dass wir den Blick weiten, dass wir die sozialen Innovationen in den Blick nehmen und sie überall systematisch mitdenken. Deswegen denken wir sie mit in der Start-up-Strategie. Deswegen denken wir sie mit in der Kreislaufwirtschaft, in der Strategie dafür. Deswegen denken wir sie mit in der Digitalstrategie. Deswegen denken wir sie systematisch künftig mit bei Forschung und Innovation. Und die Ministerin dafür hat es, Frau Stark-Watzinger, hat es gerade ausgeführt. Genau das ist richtig, dass wir als gesamte Bundesregierung das jetzt gemeinsam in einem Zusammenhang denken, Forschung, Innovation, das Voranbringen von Start-ups, die Kreislaufwirtschaft, die Digitalstrategie, all das gemeinsam mit den sozialen Innovationen und mit denen, die das im Einzelnen treiben. Das ist der Mehrwert, den wir schaffen mit den Strategien. Und genau deswegen ist es richtig, das zu tun. Förderung und Strategien ist das eine. Die Unternehmen, gerade auch die gemeinwohlorientierten Unternehmen, brauchen aber auch Zugang zu den Märkten. Und deswegen kommt der nächste Schritt. Deswegen ist es so gut und so wichtig, dass wir sagen, dass wir auch Aufträge des Staates darauf ausrichten, weil das Eintrittsmomente sind in den Markt, weil daraus sich Aufträge generieren, um zu wachsen und Ideen auch in den Vordergrund zu stellen. Und das andere ist, was wir brauchen, dass es eine Sicherheit gibt in dem, was diese Unternehmen tun, Rechtssicherheit. Wie viele dieser Unternehmen sagen wir, wir müssen uns das im Detail anschauen. Deswegen ist es korrekt, dass wir jetzt damit beginnen, diese Breite. Was gibt es für Rechtsformen, die wir auf den Weg bringen können, um einen stabilen Rahmen für diese Unternehmen dauerhaft zu schaffen. Auch das gehen wir an, und das ist richtig, weil es den Unternehmen und denen, die das tut, Sicherheit in der Form gibt, wie sie diese Innovation vorantreiben können. Die soziale Marktwirtschaft ist entstanden aus Verantwortung. Und jetzt geht es darum, dass wir daraus aus der sozialen Marktwirtschaft eine sozial-ökologische Marktwirtschaft machen. Und genau deswegen ist es richtig, den Fokus an der Stelle zu setzen. Es geht um Innovation, es geht um Verantwortung und es geht darum, aus der sozialen Marktwirtschaft die sozial-ökologische Marktwirtschaft weiterzuentwickeln. Und das tun wir jetzt gemeinsam. Danke Ihnen.
Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Monika Grütters.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Armut ist nicht im Menschen selbst begründet, sie ist ein vom Menschen geschaffenes Konstrukt, und wir können die Armut auch wieder abschaffen. Dieser Ausspruch des Friedensnobelpreisträgers Mohamed Yunus beschreibt seine Motivation, mittels Kleinkrediten für Bedürftige in Bangladesch die Welt unternehmerisch etwas besser zu machen. Das, was hier so pathetisch klingt, tat er aber nicht mit milden Gaben, mit Spenden. Nein, vielmehr förderte und forderte er wahres Unternehmertum, Unternehmergeist. Die dazu 1983 gegründete Grameen Bank mit ihrem innovativen Ansatz der Mikrokreditvergabe hat bis heute weltweit Anerkennung gefunden und wurde vielerorts nachgeahmt. Yunus' Antrieb teilen auch hierzulande viele. Es gibt eine lange Tradition gemeinwohlorientierten Unternehmertums. Das ist alles nicht neu. Deshalb lohnt es sich, Frau Ministerin, immer wieder Anlauf zu nehmen, derartige Initiativen zu unterstützen und zu fördern. Denken Sie an Nachbarschaften, Verbände, Kirchengemeinden, Vereine. Neben Unternehmen und Start-ups handeln Sie ja alle auch sozial- und gemeinwohlorientiert. Nicht zuletzt im Kulturbetrieb können wir in Deutschland studieren, was Gemeinwohlorientierung bedeutet. Unsere vielfältige, unsere üppige deutsche Kulturlandschaft sähe wahrlich anders aus, ohne das Engagement aus der Mitte der Gesellschaft. Wie viele Einrichtungen verdanken sich ursprünglich bürgerschaftlichem Engagement? Denken Sie nur an das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas. Aus rein staatlicher Initiative gäbe es das nicht. An die großen Museen in Frankfurt oder an die Barenboim-Said-Akademie. In all diesen Fällen hat der Staat erst nachträglich flankierend für Wachstum und Blüte gesorgt. Ein gesundes Gemeinwesen lebt von den Ideen wacher Geister, von Vordenkern aus der Wissenschaft und von der Fantasie der Kreativen. Ich jedenfalls bin fest überzeugt davon, Kreativität und geistige Avantgarde sind nicht das Ergebnis wirtschaftlichen Wohlstands, sondern dessen Voraussetzung. Die Kreativen tragen die Fackel, an denen sich cleveres Unternehmertum entzünden kann. Man muss sie nur zum Experiment ermutigen, und das heißt auch das Risiko des Scheiterns in Kauf nehmen. Genau das muss der Staat fördern und wollen durch den richtigen gesetzlichen Rahmen. Und Sie wollen ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Reallaboregesetz einbringen, das neue Freiräume, so heißt es, zur Erforschung und Erprobung von Innovationen ermöglicht. Gut so, aber machen Sie es endlich. Nehmen Sie sich ein Beispiel an denen, die auch ohne ihr Reallaborgesetz bereits erfolgreich wirtschaften. Ich sag mal Berlin, es gilt ja als Europa-Start-up-Zentrum. Und ist ein Hotspot für soziale Innovationen. Beides ist Berlin-typisch. Deshalb nenne ich zwei Beispiele, wo Unternehmer- und Gründergeist samt sozialen Innovationselementen erfolgreich waren. Viele von Ihnen mögen die Suchmaschine Ecosia kennen, die ihre 80% ihres Gewinns nutzt, um weltweit Bäume zu pflanzen. Und das Berliner Unternehmen Friendsurance ist eine InsurTech-Plattform, die durch das Prinzip der Schadensfreiheitsrückzahlung in Gruppen soziale Innovationen im Versicherungsbereich förderte. Unsere Unterstützung haben Sie jedenfalls, wenn es darum geht, die Wirtschaft zu stärken. Aber, Herr Kollege Audretsch, auch wir sollten uns hüten, die Wirtschaft in zwei Lager einzuteilen. Hier die guten, weil gemeinwohlorientierten, dort die kommerziell ausgerichtete Wirtschaft. Der Mittelstand und vor allen Dingen auch die kommunale Wirtschaft arbeiten immer gemeinwohlorientiert. Sie sind nach wie vor das Rückgrat unseres Sozialstaats. Sie sind die größten Innovatoren in unserer Gesellschaft. Und ein Blick in den Bundeshaushalt offenbart im Übrigen deutlich, wie auskömmlich wir mit den Steuereinnahmen dieser Unternehmen unseren Sozialstaat finanzieren. Im Kern des Social Business steht die Idee, profitabel und sozial positiv zu handeln. Auch der Bankier Mohamed Yunus hat dieses Konzept maßgeblich geprägt. Seit über 5 Jahren hat er hier in Berlin eine Niederlassung. Machen auch Sie was aus Ihrer Strategie, Frau Ministerin, und sorgen Sie dafür, dass wir weitere Ansiedlungen befördern und damit dem Gemeinwohl dienen.
Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Holger Mann.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Das Kabinett hat vor wenigen Tagen die Strategie für soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Märkte verabschiedet. Und das war überfällig, ist aber gut so. Ich will noch mal darauf eingehen, was soziale Innovationen sind. Ein paar Beispiele gab es schon. Und ja, die sind, glaube ich, auch inzwischen in Deutschland in verschiedenen Städten schon groß geworden. Sei es zum Beispiel das Nachbarschaftsnetzwerk für Tausch- und Hilfsangebote oder aber Melde-App für beschädigte öffentliche Infrastruktur, damit diese nicht nur schnell erkannt, sondern auch schnell gebannt werden kann. Oder, auch schon zur Sprache gekommen, lokale Zusammenschlüsse regionaler Produzenten zum Direktvertrieb. Das sind durchaus neuere Beispiele, aber ich will an einem Beispiel, was schon sehr alt ist, darstellen, was der Mehrwert von sozialem Unternehmertum sein kann. Und ich hoffe, dass dann auch der Teil des Hauses, der hier mit Rednern dadurch aufgefallen ist, dass er das schlecht geredet hat, versteht, wo der Mehrwert ist. Ich selber habe dieses Beispiel erlebt. Eine junge Frau, alleinerziehend, die hatte die Idee, sie will auf einer Straße, die sonst eher für Leerstand bekannt war, einen Café aufmachen. Aber nicht nur einen Café, sondern in dem Café sollten auch Kunstprodukte produziert werden und sollte es die Möglichkeit geben, dass dort Menschen in Kursen auch selber Kunstwerke erzeugen oder auch nur ihre Kleidung reparieren. Diese Frau ist mehrfach gescheitert auf dem Weg zu dieser Idee an Banken, die nicht verstanden haben, wo der Mehrwert ist oder die nicht die Gewinnerwartung gesehen haben. Sie ist auch gescheitert an öffentlichen Förderstrukturen, die genau solche Innovationen bisher noch nicht abbildeten. Und sie hat es nur geschafft, weil sie auch wieder eine gute Idee hatte und über Crowdfunding Geld eingesammelt hat. Und der Kern ihres Cafés war dann eine Eismaschine, die finanziert wurde, weil sie Eissorten verkauft hat in diesem Crowdfunding und damit sozusagen das Basiskapital erreicht hat. Heute betreibt diese Frau einen Tante-Emma-Laden. Tante-Emma-Laden, den es schon lange gab, aber in einer Gemeinde unter 1000 Einwohnern, wo es heute keinen Supermarkt mehr gibt und nur durch sie ein Postoffice. Sie hat eine Angestellte und sie ernährt davon ihre Familie und sie ist sozialer Kernpunkt dieser Gemeinde. Wer da nicht versteht, was der Mehrwert von sozialem Unternehmertum ist, der hat in diesem Hause nichts verloren. Und dieses eine Beispiel könnte ich auf anderes übersetzen, weil ich habe es selber erlebt in Sachsen, wie lange es gedauert hat, 2 Kreativwirtschaftsberichte und andere, die Förderkriterien für Unternehmertum aufzuweiten, sodass sowas überhaupt möglich ist und sodass sowas Unterstützung bekommt. Ich will noch mal kurz sagen, was wir jetzt angehen als Ampel. Wir haben nicht nur eine Strategie vorgelegt, sondern wir haben erstmalig im unter anderem BMBF-Haushalt diese auch mit 7-stelligen Haushaltsmitteln untersetzt. Wir arbeiten an dem gleichberechtigten Zugang zu KfW-Mitteln und wir verbessern den Rechtsrahmen. Hier wäre sicherlich mehr noch möglich gewesen, aber immerhin die Modernisierung beim Genossenschaftsrecht ist ein Anfang. Und wir wollen mehr Teilhabe bei öffentlichen Aufträgen schaffen. Was wir hier tun, ist ein Stück mehr sozialer Marktwirtschaft zu ermöglichen. Und ich sage das ganz ausdrücklich, weil es ist verrückt. Es sind nicht nur 40% der Start-ups, die sich selber als soziale Unternehmer bezeichnen. Es ist auch schon richtigerweise gesagt worden, dass es vor allen Dingen Frauen sind, sondern diese Unternehmer fallen auch noch durch etwas anderes auf. Die kooperieren stärker miteinander. Und deswegen wollen wir noch was anderes machen. Wir wollen auch diese Netzwerke stärken, damit diese Unternehmen weiter wachsen und mehr soziales Kapital ansammeln. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit dieser Strategie und dem, was wir jetzt in Förderkriterien schaffen, die Marktwirtschaft ein ganzes Stück sozialer machen. Und das machen wir zusammen mit den Unternehmerinnen, mit gut angelegten Mitteln und vor allen Dingen mit einem gemeinsamen politischen Willen in der Ampel. Vielen Dank.
Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Dr. Stefan Seiter.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir führen heute diese Debatte über die soziale Innovationsstrategie der Bundesregierung. Und am Anfang möchte ich auch die Beauftragte begrüßen. Sarah Brun ist heute auf der Tribüne, weil sie hat dort mit sehr viel Herzblut sich eingebracht, weil wir diskutieren über ein wichtiges Thema. Und wenn man die Debatte heute verfolgt, dann gibt es ein paar Punkte, über die ich an dieser Stelle gerne noch mal reflektieren möchte. Das ist immer der Vorteil, wenn man am Ende der Rednerliste steht oder fast am Ende. Um was es hier nicht geht bei dieser Innovationsstrategie, ist, dass man vorgibt, über was gearbeitet wird, sondern das Ziel ist, dass wir auf diese Marktkräfte setzen. Es gibt eben da draußen Menschen, die wollen vielleicht keine technologische Innovation voranbringen, sondern sie möchten soziale Prozesse verändern, verbessern und Lösungen dafür finden. Und das ist etwas, was es zu fördern gilt. Es ist also nicht das, dass man keinen Gewinn machen möchte. Soziale Innovationsunternehmen können durchaus auch das Ziel haben, Gewinn zu machen. Es ist vielleicht nicht das ganz vordere Ziel. Aber die Motivation ist, soziale Prozesse zu verändern und Lösungen zu finden. Und damit stehen diese Unternehmen letztendlich auch in dem, was man in der Innovationsforschung versteht. Das ist die Tradition, die wir schon seit Schumpeter, seit Beginn des 20. Jahrhunderts kennen. Es geht um neue Prozesse, neue Kombinationen, Lösungen zu finden. Das ist das Wichtige. Und es bedeutet auch nicht, dass hier irgendjemand eine Ideologie verbreiten will, sondern es geht gerade darum, dass man auf marktwirtschaftliche Prozesse setzt. Und manche, die hier das Wort der sozialen Marktwirtschaft im Mund führen, sollten vielleicht noch mal bei Ludwig Erhard genauer nachschauen, bevor sie diese Namen für ihre Zwecke verwenden. Und meine Damen und Herren, es ist ein wichtiger Punkt, dass wir bei dieser sozialen Innovationsstrategie auch das Thema Finanzierung beachten, dass wir auf neue Konzepte setzen, weil gerade diese Unternehmen in diesem Bereich Schwierigkeiten haben, an Dinge wie Wagniskapital heranzukommen. Deswegen ist es zu begrüßen, dass man sich Gedanken über das Thema verwaiste Konten macht. Warum sollten wir dieses Geld, das niemand mehr zuordnenbar ist, nicht eben auch für solche Zwecke verwenden? Das ist auch etwas,
Herr Seiter, Entschuldigung, ja, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung des Kollegen
Jatzombeck?
Frau Präsidentin, lieber Kollege Seiter, Sie haben gerade von Unternehmertum gesprochen, Sie haben vom Thema Finanzen gesprochen. Wir sind ja hier heute Morgen zu einer Unterrichtung durch die Bundesregierung. Und es ist eine Strategie der Bundesregierung, die hier beraten wird. Die Federführung übernimmt das Wirtschaftsressort. Ich bin etwas erstaunt darüber, dass wir am Ende hier heute viele Reden gehört haben, aber das Wirtschaftsministerium selbst sich gar nicht dazu geäußert hat. Und Staatssekretär Kellner stand auf der Rednerliste, ist vorhin gegangen, ohne hier zu sprechen. Insofern meine Frage an Sie. Ist das wirklich eine Strategie, hinter der auch das Wirtschaftsministerium steckt, wo es auch um Unternehmertum geht?
Vielen Dank für die Frage, lieber Kollege Jatzombeck. Die Strategie wurde in der Abstimmung der Häuser entwickelt. Beide Häuser waren daran beteiligt. Und wir sehen, dass auch beide Häuser hinter dieser Strategie letztendlich stehen. Lassen Sie mich zum Schluss meiner Rede, die Zeit ist knapp, noch etwas betonen. Es geht natürlich bei jeder Strategie darum, dass wir auch eine Grounding, wie es so schön heißt, bekommen, dass die Umsetzung stattfindet, dass eine Evaluierung erfolgen muss. Weil so können wir eine solche Strategie immer weiterentwickeln. Das bedeutet, wir brauchen entsprechende Kennzahlen, wir brauchen entsprechende Messkonzepte. Und dann bin ich sicher, dass wir mit dieser Strategie ein Ziel erreichen, nämlich das Wohlergehen der Menschen in dieser Gesellschaft zu verbessern. Und Wohlergehen geht über das Thema Wohlstand hinaus. Vielen Dank.
Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dr. Holger Becker.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer vor 5 Jahren die Worte gemeinwohlorientierte Unternehmen oder Social Entrepreneurship in einer politischen Diskussion in den Mund genommen hat, erntete oft verständnislose Blicke. Erfreulicherweise hat sich das geändert. Die Politik hat erkannt, dass soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen entscheidende Akteure für den Fortschritt unserer Gesellschaft sein können. Sie helfen, soziale Probleme anzugehen, Wachstum zu fördern und den notwendigen Transformationen unserer Zeit vielfältig zu begegnen. Dazu zeigen sie, dass Gewinnstreben und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können. Mit der Ernennung der einer Beauftragten für soziale Innovation am BMBF bekommt das Thema auch ein Gesicht und Wahrnehmbarkeit im politischen Raum. Liebe Frau Bruhn, es freut mich, dass Sie heute hier sind, und ich hoffe, Sie ziehen aus dieser Debatte auch etwas Motivation für Ihre Aufgaben. Die hier diskutierte nationale Strategie sammelt und strukturiert die Aufgaben und Maßnahmen und stellt einen Meilenstein dar in der öffentlichen Relevanz dieses Themas. Lassen Sie mich 3 Aspekte betonen, die mir in diesem Zusammenhang besonders wichtig sind. Erstens. Gerade im ländlichen Raum können soziale Innovationen zum Problemlöser werden, wenn nämlich konventionelle Betreibermodelle, zum Beispiel für die Gesundheitsversorgung, im Einzelhandel oder für die Mobilität, nicht mehr tragen. Neue Geschäftsmodelle in einem Miteinander der öffentlichen Hand, privatwirtschaftliche Aktivität und Ehrenamt können zu einem wichtigen Baustein werden, um das Versprechen der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu erfüllen. Zweitens. Die öffentliche Hand, egal ob auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene, hat aufgrund ihres enorm hohen Auftragsvolumens die Möglichkeit, zu Initial- oder Ankerkunden für gemeinwohlorientierte Unternehmen zu werden. Hierfür muss allerdings in den Verwaltungen sowohl ein Bewusstsein für diese Aufgabe entwickelt werden, als auch ein moderneres Vergaberecht entstehen. Aber das müssen wir sowieso angehen. Das ist ein Thema, dem wir uns dringend widmen müssen. Stichworte Digitalisierung und Entbürokratisierung. Gleiches gilt übrigens auch für die Einkaufsabteilung größerer Unternehmen. Auch sie könnten stärker die Rolle als Ankerkunden übernehmen, als sie das bisher tun. Drittens. Wie schon in mehreren Debatten die Woche angesprochen, müssen wir die Daten, über die wir als Gesellschaft verfügen, als gesellschaftliche Werte verstehen und viel besser nutzen. Ein Beispiel: Vor kurzem hatte ich eine Gruppe von Studierenden der LMU München zu Besuch, die im Rahmen der Initiative Data Science for Social Good datengetriebene Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen entwickeln. Dabei stellten sie mir unter anderem ein Projekt vor, in dem sie aus bislang sehr dezentralen analogen Daten eine App für die Feuerwehr in München entwickelt haben, mit der Feuerwehrleute im Einsatz den nächstgelegenen Hydranten oder andere Wasserquellen schnellstmöglich finden können. Um solche Potenziale heben zu können, ist es wichtig, Förderung und Unterstützung von sozialen Innovationen zu einer Priorität zu machen. Es geht darum, strukturelle, gesetzliche, finanzielle Rahmenbedingungen zu verbessern. Ich halte es für absolut sinnvoll, dass geprüft wird, wie die 2 sehr erfolgreichen Förderprogramme des Bundes, Invest und Exist, für Sozialunternehmen geöffnet werden können. Dies gilt auch für den neu ins Leben gerufenen Leuchtturmwettbewerb der Startup Factories. Eine weitere, schon in der Startup-Strategie angestoßene Maßnahme ist die neue Förderrichtlinie Exist Women, da gemeinwohlorientierte Unternehmen besonders häufig von Frauen gegründet werden. Wenn wir die 70 vorgeschlagenen Maßnahmen in demselben Tempo umsetzen, wie wir derzeit die Startup-Strategie umsetzen, bin ich frohen Mutes, dass wir mit dem vorgelegten Papier einen richtigen und wichtigen Grundstein gelegt haben für die soziale Innovation in unserem Land. So können wir eine bessere und nachhaltigere Zukunft für alle schaffen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 8372 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Ich sehe keine weiteren Überweisungsvorschläge. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 24.